Synodalität bedeutet, wo unterschiedliche Persönlichkeiten, Menschen mit ganz verschiedenen Backgrounds zusammenkommen und das Miteinander erfahren. Ganz wichtig ist das Zuhören geworden, dass ich immer wieder in einer synodalen Kirche mal den Mund halten soll. Neugier aufrecht zu erhalten und immer wieder neugierig zu bleiben. Lebensgeschichten, Leidensgeschichten, Betroffenheiten werden plötzlich lebendig, wenn man darüber erzählt und das miteinander teilt. Wir müssen als Christen, Christinnen, denke ich, so Menschen sein, die Räume öffnen, wo wir gemeinsam, aber doch dabei jeder Einzelne seine, ihre Geschichte mit Gott und mit vielen anderen schreiben kann.
Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michael Ettlinger.
Und ich bin Schwester Helena Fürst. Synodalität leitet sich vom griechischen Wort Synodos ab, was Zusammenkommen oder gemeinsamer Weg bedeutet. Im kirchlichen Kontext beschreibt Synodalität weit mehr als eine organisatorische Form oder ein festgelegtes Verfahren. Sie ist Ausdruck einer lebendigen Gemeinschaft, in der alle Mitglieder der Kirche eingeladen sind, ihren Beitrag zu leisten. Zentral dabei ist das Zuhören, das gemeinsame Beraten und schließlich wird aus dieser Gruppe ein Schlussdokument erstellt. Unser heutiger Podcast-Gast hat dies am eigenen Leib erfahren dürfen. Sie war als Synodalin an der Weltsynode und hat an allen Sitzungen teilgenommen, zusammen mit Kardinälen, Bischöfen und Frauen und Männer aus der ganzen Welt. Was sie da erlebt hat, was Synode und Synodalität genau ist, darüber wollen wir heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Liebe Frau Professor Cisar, herzlich willkommen im Kaleidoskop Leben.
Danke für die Einladung. Ich darf auch alle ganz herzlich begrüßen.
Ich darf Sie kurz vorstellen. Clara Antonia Cisar, Sie wurden in Satomare in Rumänien geboren und haben römisch-katholische Theologie, Germanistik und Pastoralpsychologie in Cluj, in Wien und in Konstanz studiert. Sie promovierten in Kirchengeschichte an der Babeș-Bolyai-Universität in Cluj-Napoca in Rumänien und haben 2015 habilitiert im Fach Pastoraltheologie an der Universität Wien bei Professor Zulehner. Nach vielen weiteren Stationen und Aufgaben wurden Sie schließlich 2019 Professorin für Pastoraltheologie hier an der Katholischen Privatuniversität in Linz. Und hier sind Sie auch seit 2023 Dekanin und Vizedirektorin. Vizerektorin wahrscheinlich, genau. Am 7. Juli 2023 wurden Sie von Papst Franziskus zur theologischen Expertin der Weltbischofssynode ernannt. Über das werden wir heute noch mehr reden. Weniger wahrscheinlich über Ihre Freizeit, da sind Sie gerne in der Natur und betreiben viel Sport, wie wir gerade gehört haben von Ihnen. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ich danke für die Einladung.
Wir haben jetzt schon ganz kurz gehört, was Synodalität oder Synode ist. Es würde mich aber auch interessieren, wie würden Sie es in Ihren eigenen Worten zusammenfassen?
Nach so vielen Jahren Erfahrung würde ich Synodalität ganz einfach mit gutem Miteinander übersetzen wollen können. Das ist zwar nicht das wortwörtliche Übersetzung, wenn wir das griechische Wort Synodos übersetzen, dann heißt es gemeinsam unterwegs. Ich übersetze das doch jetzt sinngemäß viel lieber mit dem guten Miteinander und wie wir dieses gute Miteinander auch gestalten.
Sie haben jetzt angesprochen, viele Jahre Erfahrung in dem Bereich der Synodalität. Wann hat das angefangen? Wann hatten Sie so den ersten Kontakt zu synodischem Arbeiten?
Der erste Kontakt war 2001, als damals der damalige Diözesanbischof der Diözese Satomare, wo ich gebürtig bin, zu einer Diözesansynode eingeladen hat. Und da war ich gerade mal 20 und sehr aktiv in der Jugendgruppe als, könnte man sagen, Jungscharleiterin. Und auch Theologiestudentin damals hat er mich eingeladen, als jüngste Synodale in diesem Prozess mit dabei zu sein, die Arbeitsgruppe für Jugendpastoral mit zu verantworten. Und ich war damals die jüngste Stimmberechtigte in der Diözesansynode. Diese Diözesansynode endete 2004 und das hat eine unglaubliche Dynamik in der Diözese hervorgerufen, wo die Laien plötzlich tatsächlich, kann man sagen, ihr Taufbewusstsein entdeckt haben und entdeckt haben, dass nicht nur Priester die Kirche gestalten, sondern wir alle gemeinsam. Und dieses Wirkgefühl war in den darauf folgenden Jahren für diese kleine Diözese, wir sprechen von 60.000 Katholiken damals in der Diözese, sehr, sehr prägend. Die Diözesansynode hat quasi nicht aufgehört, sondern kam in die Implementierungsphase dann rüber, was ich dann schon nach meinem Studium bereits ab 2005 als Leiterin des Diözesanjugendbüros habe gestalten dürfen, beziehungsweise als Leiterin des Pastoralbüros auf Diözesanebene. Das war eine sehr schöne Herausforderung für mich und habe dabei sehr viel dazu gelernt, was Synodalität bedeutet. Dann 2010 bin ich eben nach Wien gegangen, um mich zu habilitieren. Und mein Thema war synodale Kirchengestaltung nach dem Kommunismus. Diese Synode hatte damals das Ziel, die Implementierung des Zweiten Vatikanums, das mal zu lesen, was das Zweite Vatikanum für eine Diözese, die Implementierungsphase im Kommunismus gelebt hat, quasi keine Rezeption möglich war, und hat versucht, dann nach der Wende, 10 Jahre nach der Wende, sich doch mal ernsthafter das Zweite Vatikanum anzuschauen und daraus Konsequenzen für die pastorale Gestaltung zu ziehen und zu erkennen. Genau, und dann durfte ich wissenschaftlich diesen ganzen Prozess in Wien mit der Begleitung von Paul-Michael Zulehner auch in einer Habilitationsarbeit zusammenfassen.
Sehr spannend.
Das war wirklich eine spannende Zeit. Und einige Jahre später, 2015, wo ich mich beworben habe für eine Stelle am Institut für Weltkirche und Mission in Frankfurt, da ist mir das Missionsverständnis quasi in die Hände gefallen. Und ich habe erkannt, wie Synodalität und Mission auch sich gegenseitig bedingen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Da durfte ich mich dem Missionsbegriff widmen und daraus ist dann auch ein wissenschaftliches Projekt entstanden und innerhalb dieses Projektes dann habe ich versucht zu formulieren, was Mission heute bedeutet und wie Mission auch schon im Pontifikat von Papst Franziskus zunehmend verstanden wird und verstanden werden kann. In dieser Zeit wollte dann auch wieder eine osteuropäische Diözese, Diözesansynode machen, mit dem gleichen Ziel, Konzilsrezeption. Was heißt es für eine kleine Diözese, wieder in Diaspora, in einer orthodoxen Mehrheit in Serbien? Und der Ortsbischof damals hat mich eingeladen, die Diözesansynode im Bistum Zrenjanin theologisch zu begleiten. Und so bin ich irgendwie hängen geblieben, nicht nur mit diesem Begriff, sondern auch mit der Begleitung von synodalen Prozessen. Ich habe immer mehr gelernt, dass das woraufhin der Synodalität eigentlich immer die Mission ist. Wir sind nicht eine Kirche für uns, nicht so eine Lart-pour-Lart-Kirche. Wir wollen synodal sein, nicht für uns, sondern im Dienst der Welt, im Dienst des Menschen und im Dienst der Menschheit. Und das heißt eigentlich auch Kirche in der Mission.
Sie haben jetzt vorhin Papst Franziskus erwähnt und unter ihm kann man ja sagen, ist eben der Begriff Synodalität oder Synode ja sehr populär geworden, jetzt nicht nur in der Forschung, sondern so in der breiten Kirche. War Synodalität in der Kirche vorher auch schon präsent oder war es verschüttet oder wie war das vor Franziskus?
Ich denke, wir alle haben Erfahrungen, was Synodalität bedeutet. Synodalität bedeutet, wo unterschiedliche Persönlichkeiten, Menschen mit ganz verschiedenen Backgrounds zusammenkommen und das Miteinander erfahren, dass wir gemeinsam etwas vor Augen haben, gemeinsam darüber uns austauschen, mit dem Blick vorwärts zu kommen, den nächsten Schritt im Leben zu wagen. Und oft haben wir in unseren kleinen Gemeinschaften auch diese Erfahrung von Synodalität, auch wie mühsam manchmal ist, wenn andere auch mit einbezogen werden, die nicht unbedingt so denken wie ich. Aber dann, trotz Mühe, haben wir so Momente der Aha-Erlebnisse, dass es doch schön ist, wichtig ist, notwendig ist, miteinander Fragen zu beantworten, miteinander um Antworten zu ringen und tatsächlich das zielführend sein kann. Das ist so, was wir auf unserer persönlichen Ebene vielleicht mal erfahren haben. Auf struktureller Ebene haben wir natürlich auch in der Kirche, kennen wir die Gremien, kennen wir die Pastoralräte, kennen wir die Pfarrgemeinderäte. Das sind auch alle in gewisser Hinsicht synodale Strukturen, die wir kennen, und die haben auch vor Papst Franziskus immer wieder eine ganz wichtige Rolle in der Kirche gespielt. Nicht überall gleich. Wir reden von einer weltweiten katholischen Kirche mit östlichen Ritus, mit westlichen Ritus, von 1,4 Milliarden Katholiken, von 114 Bischofskonferenzen, von 23 sui juris Ostkirchen weltweit. Also da ist Vielfalt einprogrammiert. Und die Herausforderung beginnt gerade da, wie ich diese Vielfalt begegne. Und wie diese Vielfalt auch sich manifestieren kann. Und Vielfalt bedeutet, verlangt einem was ab, dass nicht immer ich, so wie meine Vorstellungen sind, alles auch gestaltet werden, sondern dieses Ringen hat eine ganz große Bedeutung. Wir haben das oft in der Synode unter dem Label formuliert, vom Ich zum Wir zu kommen. Und das ist herausfordernd, sowohl in kleineren Kreisen und wenn wir hinausgehen bei 1,4 Milliarden Katholiken, das ist einfach abenteuerlich wild. Ja.
Sie haben vorher erwähnt, dass Sie ja verschiedene Synoden begleitet haben. Also Sie waren selber als Teilnehmerin dabei, zumindest bei dieser ersten Synode in ihrer Heimatdiözese. Und jetzt in dieser Vielfalt einerseits der Teilnehmerkreise an unterschiedlichen Synoden, aber andererseits auch der katholischen Kirche in dieser Breite, die Sie gerade auch geschildert haben, gibt es da Dinge, die bei der Begleitung der Synode immer wichtig sind, auf die Sie immer Wert legen?
Oh ja, ganz wichtig ist das Zuhören geworden, dass ich immer wieder in einer synodalen Kirche mal den Mund halten soll, Neugier aufrecht zu erhalten und immer wieder neugierig zu bleiben, Spannungen auszuhalten, die nicht zu vermeiden, sondern einfach auch in diese Spannungen hineinzuhorchen. Da treffen sich immer verschiedene Lebensrealitäten, verschiedene Vorstellungen, was die nächsten Schritte jetzt Richtung einer synodalen Kultur zum Beispiel sein könnten. Und wie von einer Position A, von einer Position B, weder A noch B, sondern ein C zustande kommt. So dass niemand sagt, ich gehöre nicht mehr dazu, weil ich nicht gehört worden bin. Da müssen alle auf irgendetwas verzichten, um etwas gemeinsam zu gewinnen. Und das ist schon auch ein spiritueller Prozess. Und Papst Franziskus betont nicht ohne Grund immer wieder, dass es sind keine strukturellen Reformen, die im Vordergrund stehen, sondern es ist eine innere Umkehr, was ermöglicht, von diesem Ich zum Wir zu kommen.
Und gibt es da eine fixe Methodik in einer Synode oder läuft das jedes Mal individuell ab, je nachdem, welche Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei sind?
Wenn man so im Prozess drin ist, wie wir in Rom auch drin waren, da hat uns sehr viel die Methode Gespräch im Geiste geholfen, wo mehrere Phasen in diesen runden Tischgespräche aufeinander gefolgt sind. Nämlich in der ersten Phase hat jede und jeder sagen können, was seine ihre Antwort auf die Fragen, Reaktion auf das bereits behandeltes Papier ist. In 3 oder 4 Minuten, je nachdem, wie die Vereinbarung war. Und wichtig ist, dass alle anderen haben zugehört. Mhm. Niemand hat interveniert, da liegst du falsch, das solltest du so verstehen und nicht so. Und warum sagst du das? Das ist nicht erlaubt. Nein. Und diese Freiheit zu ermöglichen, ist nicht nur auf dem kirchlichen Bereich problematisch, dass da alle immer besser wissen, was der andere zu denken hätte. Nein, das haben wir überall. Und dann natürlich in der zweiten Phase war schon die Möglichkeit, dass jede und jeder in die große Runde äußern kann, was habe ich gehört von den anderen? Was hat mich doch berührt? Was hat mich nachdenklich gemacht? Was hat mich überrascht? Und so wieder der Reihe nach haben alle die Möglichkeit gehabt, ein Echo in den Raum zu stellen. Und dann in der dritten Runde ist tatsächlich dann zu einem Gespräch gekommen. Und natürlich, wir haben dort gearbeitet, hatten ein ganz, ganz straffen Programm gehabt. Es musste auch was produziert werden. Auch hat man sehr viel davon lernen können, wie so ein Papier entsteht. Jede Gruppe hat mit Einstimmigkeit annehmen müssen. Nur dann wurde das Papier weitergeleitet an das Synodensekretariat. Und das Zusammentragen der Gesprächsergebnisse hatte eine wunderbare Struktur gehabt. Im Punkt 1 wurden alle Erkenntnisse zusammengetragen, wo ein Konsens beim Tisch zu erkennen war. In einem nächsten Punkt wurden alle Spannungen zusammengetragen, wo keine Übereinstimmigkeit in der Gruppe nachvollziehbar war, sondern tatsächlich einfach offen angesprochen, da sind solche Meinungen und solche Meinungen zu diesem Thema. Wichtig war wieder, die Meinungen abzubilden und nicht wegzulassen, weil die stören gerade oder weil wir damit nichts anfangen können. Nein, alles hat einen Platz gehabt. Und dann in einem dritten Schritt, angesichts der Erkenntnisse, angesichts der Spannungen, welche nächste Schritte wären möglich für eine synodale Kirche, möglich oder eben notwendig, damit wir vorankommen. Und so war auch möglich, dass wir diese Papiere immer bei jedem Tisch mit Einstimmigkeit haben verabschieden können. Und das hat schon eine wichtige Botschaft jetzt auch ad extra nach außen, wie wir auch bestimmte Gremien vielleicht moderieren oder wie wir miteinander Themen durchdiskutieren, wo dann doch am Ende alle sagen können, ja, ich bin gehört worden. Meine Meinung ist wichtig, ist da und wird weiterverfolgt in einem nächsten Schritt. Also da finde ich schon viel, was man lernen kann. Aber diese Methode hat uns ganz, ganz viel geholfen.
Das heißt, jetzt aus der Praxis können Sie sagen, dieses gemeinsame vor allem Zuhören und dass alle auch was sagen können, hilft quasi Gräben zu überwinden oder auch, sag mal so, Blockierungen oder so Fronten zu locken, weil über das wird in der Kirche schon viel gesprochen, oder der denkt so, die ist da daheim, der andere ist dieser Meinung.
So ist es. Lebensgeschichten, Leidensgeschichten, Betroffenheiten werden plötzlich lebendig, wenn man darüber erzählt und das miteinander teilt. Und da war auch die Stärke. Also viele Bischöfe, aber auch viele Nichtbischöfe aus verschiedenen Kulturen gemeinsam beim Tisch. Für viele war es das erste Mal, dass sie mit einem Kardinal gesprochen haben und erfahren haben, boah, der Kardinal hört mir zu. Es wurde sofort beim Tisch ausgemacht, miteinander mit den Vornamen anzusprechen. Und da waren schon sehr, sehr viele Aha-Erlebnisse, wo man sich von der Geschichte der anderen auch sich berührt hat haben lassen. Und das war eigentlich ein Gamechanger, dass wir nicht Vorurteile und mit Vorurteilen leben. Ich weiß eh, was die Frauen in der Kirche wollen, wobei ich nie zugehört habe, wie eine Frau in der Kirche lebt. Oder ich weiß eh, dass alle Bischöfe machthaberisch sind, wobei ich nie mit einem Bischof gesprochen habe, nie nie habe hineinhören können, was er so macht und wie er auch seine Entscheidungen oft mit Qual der Wahl treffen soll. Und das war die Stärke, dass wir tatsächlich nicht voneinander gesprochen haben, sondern miteinander im Gespräch waren. Und existenzielle Betroffenheit, wie gesagt, Leidenswege sind sichtbar geworden. Und das hat dem ganzen Prozess geholfen, besser zu verstehen, wie wir Kirche erfahren vor Ort in unserem Leben.
Wenn Sie jetzt zurückdenken an diese Weltsynode, was hat Sie an diesem Prozess oder an der Synode insgesamt am meisten fasziniert oder was hat Sie am meisten beeindruckt davon?
Fasziniert hat mich die Vielfalt, die katholische Vielfalt, was sichtbar, ertastbar quasi geworden ist, wo 500 Menschen aus so vielen Kulturen zusammen sind. Und eigentlich alle miteinander im Glauben verbunden sind, trotz Unterschiede. Und diese Einheit in Vielfalt, was es bedeutet, katholisch sein, so richtig katholisch sein in dieser Vielfalt. Und da waren ganz wichtige Momente, das gemeinsame Beten, gemeinsam Essen, gemeinsam in der Kaffeepause in der Schlange stehen, wo halt das Informelle, das Miteinander auch einfach gestaltet wurde. Bei den Tischen sowieso, aber das war eher formell und da hat man sitzen müssen, man war zugeteilt, wo man sitzt, an welchem Tisch, aber alles, was rundum darüber hinaus geschah. Ich habe auch zusammen mit vielen anderen gewohnt. Wir sind bei der zweiten Sitzung zugeteilt worden, in welchem Haus wir wohnen. Nicht alle, aber ganz viele in unserem Haus, im Haus Transpontina. Wir waren um die 60 Personen von ganz verschiedenen Ländern wieder 4 Wochen lang zusammen, bei jedem Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und da ist man beim Tisch sofort mittendrin im Gespräch. Und ich hatte nie den Eindruck gehabt, dass ich als Frau von Bischöfen am Tisch, von Kardinälen, übersehen werde, gar nicht, sondern wir hatten sogar einen großen Vorteil gehabt, dass wir ungefähr 10 Frauen waren im Haus. Alle Männer haben uns mit Vornamen gekannt und auf der Straße, wenn sie uns gesehen haben, sofort, hi Clara, how are you? Also sofort mit Vornamen angesprochen, egal ob das ein Kardinal war oder Bischof oder was auch immer. Wir waren sichtbar. Ja, also die waren ganz wichtige Momente in diesem Miteinander.
Und diese Vielfalt, die Sie jetzt angesprochen haben, also aufgrund der geografischen Entfernungen, der Herkunft, aufgrund des Hintergrunds etc., die hat man ja im Kleinen auch in Pfarrgemeinden beispielsweise. Und da habe ich manchmal den Eindruck, dass diese gegenseitige Akzeptanz vielleicht gar nicht so einfach ist wie in so einer Synode, wie Sie es beschrieben haben, wo man sich vorher vielleicht nicht kennt. Kann man das trotzdem herstellen, diesen Gedanken der Synodalität auch auf der niedrigen Ebene im Kleinen?
Oh ja, auf jeden Fall. Wir wären auch nicht da in Rom gewesen, wenn jemand nicht den Raum aufgemacht hätte. Also ich denke, wenn wir in den Pfarrgemeinden unterwegs sind, dann ist es wichtig, immer dran zu denken, einen Raum zu öffnen, wo solche Begegnungen stattfinden. Sei es bei den Feierlichkeiten immer wieder, sei es bei verschiedenen Mahlzeiten, gemeinsamen Mahlzeiten. Es gehört zu unserer christlichen Tradition, das Miteinander essen. Und ganz viel von diesem Miteinander kann bei solchen geöffneten Räumen passieren. Ich denke, das Miteinander feiern, einander erzählen, hat viel, viel mehr zu bieten, was wir manchmal so denken oder gar nicht im Blick haben. Wir müssen als Christen, Christinnen, denke ich, so Menschen sein, die Räume öffnen, wo wir gemeinsam, aber doch dabei, jeder Einzelne, ihre Geschichte mit Gott und mit vielen anderen schreiben kann.
Mich würde noch interessieren, als Sie zur Synodalin quasi ernannt worden sind, Freut man sich da oder ist da auch ein Schreck? Wie geht es einem da?
Man weiß gar nicht. Ich habe nicht gewusst, was auf mich zukommt. Es war auch die Anfrage zunächst mal ganz zurückhaltend mit 3 Fragen. Erstens, ob ich für den ganzen Monat vor Ort sein kann, ohne andere Aufgaben machen zu müssen, sondern tatsächlich nur für die Synode in Rom anwesend sein kann. Das war Punkt 1. Punkt 2 war, dass ich ein quasi Versprechen, dass ich niemandem davon erzähle, bevor das nicht öffentlich wird. Eigentlich diese 2 Punkte waren. Und da sagt man ja auf ein Blanko, weil man weiß überhaupt nicht, wo wohne ich, wer zahlt das, kann ich tatsächlich von der Uni weg für einen ganzen Monat. Und aber doch die Herausforderungen, also das ist schon sehr attraktiv und ich war sehr neugierig, was denn so in so einer Community passiert. Und für was wird man angefragt? Das ist auch nicht klar, weil es hieß, unsere Gruppe sind verschiedene Kategorien, die vom Papst ernannt werden. Und es hieß Experts and Facilitators. Mhm. Man hat nicht gewusst, bin ich als Expertin da oder als Facilitatorin bei den Tischen, die Gruppen moderieren. Und ich habe keine Tischgespräche moderiert, sondern war tatsächlich unter den Theologen. Und natürlich diese Arbeit mit Kollegen, Kolleginnen, mit einer Handvoll von Kollegen, Kolleginnen zusammenzuarbeiten, das war schon eine ganz wesentliche Erfahrung jetzt im Nachhinein, wo man sich nicht kennt, plötzlich in einer englischsprachigen Gruppe sitzt mit 7 anderen von der ganzen Welt, aber die Arbeit muss gemacht werden, möglicherweise für den nächsten Tag schon. Und da habe ich das erste Mal in meinem Leben erfahren, wie eine intuitive Vertrauensbasis plötzlich da ist. Wir haben keine Zeit, uns kennenzulernen und zu wissen, welche Stärke wer hat. Es wird einfach gemacht mit einem Vorschuss an Vertrauen, was man selten erfährt. Aber da ist ein Muss, es gibt keinen anderen Weg. Und wie wir durch diesen Vertrauensvorschuss als Gruppe zusammengewachsen sind, von dem ersten Tag beginnend, als ob wir uns seit Jahren kennen würden. Das habe ich noch nie anderswo erfahren können.
Und wie geht es da jetzt weiter mit der Synode? Gibt es da einen Plan, einen Fahrplan?
Ja, das war jetzt die Überraschung vor einigen Wochen, wo der Papst noch vom Krankenbett das Fahrplan quasi veröffentlicht hat. Bis 2028 kommt jetzt eine Evaluierungsrezeptionsphase, wo wieder alles in den Ortskirchen beginnt, auf der Ebene der Bischofskonferenz vorgesetzt wird, bis hin zum Frühjahr 28, wo wieder eine kontinentale Versammlung geben wird und dann im Oktober 28 zu einer ekklesialen Versammlung kommt. Und da weiß man noch nicht, was eine ekklesiale Versammlung bedeuten wird. Man weiß wieder nicht, ja, was müssen wir jetzt tun, wie geht es weiter. Im Mai erwarten wir ein Dokument, was uns dabei helfen wird, die Diözesanphase und die Nationalphase zu gestalten. Und es wird dann wieder Schritt für Schritt auf die Kontinentalebene und dann das Ganze mündet wieder in eine weltweite Versammlung, wo wegen der Bezeichnung ekklesiale Versammlung werden sicherlich die nichtbischöfliche Vertretungen eine größere Zahl auch ausmachen können wie bis jetzt, weil bis jetzt ist es doch Bischofssynode geworden und 2/3 Mehrheit haben die Bischöfe hergegeben. Aber in einer ekklesialen Versammlung, da wird wahrscheinlich mehr Gestaltungsraum für nichtbischöfliche Partizipation sein.
Was heißt ekklesial?
Das ist eine kirchliche Versammlung, das versucht die Architektur, dass wir von einer episkopalen kirchlichen Architektur zu einer ekklesialen Architektur kommen, wo nicht alles alleine die Bischöfe in der handhaben und ohne obligatorische Rücksprache mit anderen auch ihre Entscheidungen treffen können, sondern dass die Laienpartizipation oder nichtbischöfliche Partizipation doch auch in diesen Decision-Making-Prozesse eine verpflichtende Rolle einnimmt.
Mhm. Könnte man da jetzt sagen, ein bisschen spitz formuliert, Papst Franziskus hat quasi jetzt mit dem Prozess geschaut, dass das weitergeht, auch wenn er vielleicht dann nicht mehr unter uns ist?
Man kann schon sagen, wobei er hat schon auch mit seiner Entscheidung am letzten Tag viele überrascht und ein bisschen vielleicht schon dafür gesorgt, dass die Synode weitergeht, nämlich wo er das Abschlussdokument, was wir gerade verabschiedet haben in der Synode, sofort quasi zum ordentlichen Lehramt gemacht hat, was auch ekklesiologisch plötzlich sehr viel Verwirrung verursacht hat. Was heißt das jetzt? Das Volk Gottes plötzlich ein Papier verfasst hat. Der Papst sagt, ich habe nichts hinzuzufügen, ich werde kein anderes Dokument schreiben, sondern das, was ihr hier in diesen Jahren produziert habt, beraten habt und verabschiedet habt, das ist Lehramt. Und ich denke, in den kommenden Jahren wird uns theologisch das auch viel beschäftigen, was das eigentlich ist. Was heißt das für das päpstliche Primat? Was heißt das für das Volk Gottes, für das Sensus Fidelium? Also da sind auch so viele Facetten der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanums plötzlich jetzt am Tisch, dass es spannende Zeiten vor uns stehen.
Könnte man sagen, dass die Kirche da einen Schritt zurück an den Anfang macht, wo ja doch auch das Kirchenvolk oder die damals noch wenigen Christen wahrscheinlich ganz viel gemeinsam entschieden haben und es keine so strikte Hierarchie und Struktur gegeben hat?
Ja, man kann schon sagen, herausfordernd ist natürlich, dass wir die letzten Jahrhunderte, die letzten Jahrzehnte nicht ausblenden können, sondern wir müssen schauen, wie wir diese Umgestaltung auch in den kommenden Jahren vor Augen haben. Und das geht nicht von heute auf morgen, sondern sobald es beginnt, sieht man die Hürden, sieht man die Schwierigkeiten. Und die Frage und die Herausforderung wird sein, wie gehen wir damit um? Also es ist jetzt nicht alles lila-rosa, schöne Vorstellung, die auf Anhieb auch funktioniert, sondern es ist eine Kultur, die fest sitzt und die jetzt quasi den Auftrag hat, sich zu wandeln, sich irgendwohin zu entwickeln. Und das wird eigentlich ein Knochenarbeit werden.
Beeinflusst eigentlich Ihre Erfahrung von der Synode auch, sage ich mal, diese kleine Gemeinschaft an der Uni hier? Da muss man ja auch immer gemeinsame Lösungen finden.
Oh ja, vor allem wenn man Entscheidungen trifft. Ich merke jetzt, dass ich vielleicht 2-3 Runden mehr gehe und mehr drehe und noch mit einem anderen Kreis auch sprechen möchte und anderen auch mir anhören möchte, bevor ich eine Entscheidung treffe. Und ja, in dieser Hinsicht schon. Prägt mich. Und ich fühle mich auch sehr unwohl, wenn ich Entscheidungen alleine treffen soll. Natürlich soll man das alleine treffen am Ende des Tages, aber ohne Rücksprachen. Ich sage momentan einmal mehr Rücksprache halten als einmal zu wenig. Und vor allem die mit einzubeziehen, um die bei den Entscheidungen geht. Manchmal helfen dabei die Strukturen der Universität, weil wir haben auch sehr schöne partizipatorische Strukturen, wo Gremien, wo Vertretungen da sind. Aber dann manchmal wollen in den Gremien nicht alle zu Wort kommen. Und was tut man da, um jetzt nicht aufdringlich zu sein? Jetzt musst du was sagen, weil du da sitzt und auch vertrittst, sondern ja, wie gestaltet man tatsächlich Synodalität auch an einer Universität, in einer Pfarre, dort, wo man Verantwortung hat?
Jetzt finde ich diesen Gedanken der Synodalität schon sehr inspirierend. Trotzdem die Frage an Sie, was inspiriert Sie denn in Ihrem Leben?
Mich inspirieren schon die Menschen, die für was brennen. Weil da denke ich, da geschieht was in den menschlichen Beziehungen, wo man nicht selber in den Mittelpunkt stellen möchte, sondern wo ich den Eindruck habe, wir haben gemeinsame Ziele. Wir sind zwar vom Schicksal zufällig zusammengewürfelt worden, dass wir hier in Raum und Zeit plötzlich leben, aber für auf etwas hin. Und das inspiriert mich, wo Menschen ganz unbekannt zusammenkommen und ein gemeinsames Ja sagen, irgendetwas, was Schönes, was im Dienst eines sinnvollen Zwecks zu gestalten.
Herzlichen Dank für Ihre Gedanken, für das Erzählen von der Synode und einfach auch für Ihre Zeit und dass Sie heute hier Gast waren.
Ich danke auch.
Ja, und auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sagen wir danke fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's wie immer auf www.die-elisabethinen.at, also einfach vorbeiklicken und nachschauen.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen, oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast@die-elisabethinen.at oder auf Instagram. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine nette Rezension oder eine 5-Sterne-Bewertung.
Kaleidoskop Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.